HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
60 Kilogramm. So viel Fleisch und Wurst verzehrt jeder Deutsche im Jahr.
Richtig gutes Zeug.
Unsere Gesellschaft lädt ja mit ihrer schmarotzerischen Konsumgeilheit ganz schlicht Schuld auf sich. Wir verfressen die Zukunft unserer Kinder und Enkel.
Hat mir wirklich gut gefallen. Richtig gut, ja.
Die ganze Welt übernimmt die westliche Ernährungsweise. Viel Fleisch, Salz, Fett und Zucker. Wir brauchen einen Wandel. Mehr pflanzliche Nahrungsmittel, das ist besser für die Erde und besser für die Gesundheit.
Riecht ein bisschen komisch, aber schmeckt gut.
Das Fasten bringt eine ganz tiefe Entspannung, eine tiefe Beruhigung.
99, aber richtig gut. Richtig gutes Zeug, ja.
Man wird sich dann auch bewusst oder schätzt die Sachen mehr, wenn man sie wieder genießen kann.
Wir heizen riesengroße Häuser, die wir nicht brauchen. Wir produzieren Strom auf eine Art und Weise, die sehr ungünstig ist. Im Tiny House habe ich allein aufgrund der Größe schon einen sehr geringen Verbrauch.
Das Schöne am Tiny House ist eben, dass man, auch wenn man drinnen nicht viel Platz hat, gerade im Sommer oder bei gutem Wetter, macht man halt die Tür auf und einem steht die ganze Welt zur Verfügung. Gut.
Man darf nur den Leuten nichts mehr vormachen, dass es mit ein bisschen Technik hier und da abgeht. Es ist ein wirklich großes Thema, eine Aufgabe für die nächsten 50 bis 100 Jahre.
Echt?
Freiwillig auf etwas verzichten. Wer macht denn sowas? Unser ganzes Gesellschaftsmodell beruht ja auf Wachstum. Mehr kaufen, mehr reisen, mehr konsumieren, mehr erleben. Ob uns das persönlich glücklich macht, sei dahingestellt. Klar ist, das System hat extreme Schattenseiten. Über die Grenzen des Wachstums ist schon viel geschrieben worden. Nun zwingt uns der Klimawandel, unsere Lebensweise zu überdenken. Dabei muss Verzicht nicht einmal wehtun. Wer statt mit dem Auto, mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, der kommt viel frischer und entspannter an und hat den Sport gleich inklusive. Wer sich nur ab und zu etwas Besonderes gönnt, der wird es viel mehr genießen. Und trotzdem hat der Verzicht einen schlechten Ruf. Versuchen wir uns also an Imagepflege. Ist Verzicht unverzichtbar? Und ist die Konzentration auf das Wesentliche überhaupt Verzicht oder nicht eine unschätzbare Bereicherung des Lebens? Verzicht, das gönne ich mir, so haben wir heute getitelt. Bevor wir uns dem Verzicht philosophisch nähern, begeben wir uns zunächst ins Reich des Überflusses. Dorthin, wo man für das permanente Überangebot bezahlt hat. Alles inklusive, all inclusive. Wer so gebucht hat, der reist eigentlich nicht, um sich in Verzicht zu üben. Aber bei manchen ist die eben genau diese Nebenwirkung doch inklusive. Es dauert aber, bis sie sich bemerkbar macht, diese Nebenwirkung. Ulrich Sonnenschein mit seiner All-Inclusive-Erfahrung.
Verzicht ist eine üble Notwendigkeit, so dachte ich immer, und man ist froh, wenn es vorbei ist. Eines Besseren wurde ich belehrt, als ich einmal eine Woche All-Inclusive auf Kreta buchte. Es war im November, da ist man auch auf Kreta nicht vor schlechtem Wetter gefeit. Zudem war ich nach einem Fahrradunfall noch etwas angeschlagen. Ein Urlaub ohne jeden Organisationsstress sollte es werden. Vom Liegestuhl bis zum Frühstücksapfel, alles frei Haus. So die vielversprechende Idee und so tatsächlich auch die überraschende Wirklichkeit. Weil unser Flugzeug erst um 23 Uhr gelandet war, erwartete uns ein üppiger Mitternachtssnack mit Garnelen, gefüllten Weinblättern, einer heißen Suppe und viel buntem Salat. Dazu gab es Bier, Weiß- und Rotwein aus einer Art Zapfhahn in der Wand. Von diesen Zapfhähnen gab es übrigens einige, verteilt über das ganze Gelände, aber das sollte ich erst später feststellen. Es wurde spät und dementsprechend lange schliefen wir. Als wir zum Frühstück runterkamen, hieß es: Frühstück vorbei, Lunch in einer Stunde. Bei dem Gefühl in meinem Magen konnte man von Hunger kaum sprechen und doch regte sich nach dem erzwungenen Verzicht auf das Frühstück so etwas wie eine leise Bedürftigkeit. Aber man musste nur genau hinschauen, so konnte man diese problemlos befriedigen. Überall gab es kleine, gläserne Kühlschränke mit Joghurt und Käse, in offenen Schalen gab es Obst und daneben fein abgepackt kleine Salzcracker. Und natürlich Getränke, Säfte, Wasser, Kaffee, Tee, Bier und Wein. Wir waren schon ziemlich satt, als das Lunchbuffet eröffnet wurde. Leider, denn da gab es Fisch, Fleisch, Nudeln, Reis, Kartoffeln und zahllose Pfannen mit geschmortem Gemüse und natürlich wieder Salat. Wir aßen einfach, weil es so gut aussah. Bis zum Abend kämpften wir abwechselnd mit den doch schon recht kalten Wellen und der Verdauung. Aber noch ahnten wir nicht, was uns zum Dinner erwarten würde. Ein Raum wie zwei Fußballfelder, darin verschiedene Kochinseln, in denen frisch zubereitet wurde, was das Herz begehrt. Schnitzel, Kotelett, Lammkeule und Hühnerbrust, knusprige Braten und würziges Gulasch. Auf der anderen Seite verschiedene Sorten Fisch. In der gegenüberliegenden Ecke alle möglichen Nudelgerichte und wieder in einer anderen eine Gemüse-Reispfanne. Im hinteren Teil dann bunte Desserts, aber so weit kam ich gar nicht. Es ist schwer, sich zu beschränken, wenn das Gute so üppig dargeboten wird. Nirgends bildete sich eine Schlange, die Gäste verteilten sich mühelos in der Unendlichkeit des Raumes. So oder so ähnlich muss sich das Schlaraffenland anfühlen, dachte ich und langte zu. Am nächsten Morgen achteten wir darauf, das Frühstück nicht zu verpassen, und die Sensation war ähnlich wie am Abend. Hohe Qualität in nicht enden wollender Menge. Doch schon am dritten Abend war es mit dem Wohlgefühl vorbei. Die umfassende Bedürfnislosigkeit legte sich lähmend auf das Gemüt. Der gerade noch wohlschmeckende Rotwein aus der Wand rief nun Abscheu hervor. Der fehlende Hunger schlug in übellaunige Unzufriedenheit um. Der einzige Gedanke galt der Flucht. Zum Glück hatten wir ein Auto gemietet. Noch vor dem Frühstück brachen wir auf. Nur mit einer großen Flasche Wasser bewaffnet, fuhren wir in die Berge. Dort wanderten wir im Nebel umher, völlig allein und ohne jeden Proviant. Selbst als der Hunger spürbar wurde, dachten wir nicht daran, ihn zu stillen. Wir genossen den absichtsvollen Verzicht, die Sehnsucht, die er hervorrief, und die Kraft, ihr zu widerstehen. Selten habe ich mich so frei gefühlt.
Verzicht als Akt der Befreiung von der umfassenden Bedürfnislosigkeit. Befreiung vom Überfluss. Professor Philipp Hübel ist Autor von Die aufgeregte Gesellschaft, wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken. Schönen guten Abend, Herr Professor Hübel.
Guten Abend.
Was verstehen wir eigentlich unter Verzicht?
Ja, Verzicht ist eigentlich so ein bisschen mittlerweile im Alltag der Gegenbegriff zur unmittelbaren Triebbefriedigung, also alles, was uns kurzfristig Lust verschafft, zum Beispiel Essen, aber auch im Internet ewig scrollen, ewig Serien zu bingen, vielleicht sogar auch Sex oder andere Sachen, die versprechen sozusagen kurzfristiges Vergnügen, und Verzicht als Gegentrend sagt dann, ich fokussiere jetzt mehr auf die langfristige Zufriedenheit und nicht auf diesen schnellen Spaß.
Nun kommt der Verzicht immer mehr in Mode. Hat der Verzicht denn Tradition in unserer Gesellschaft?
Das kann man schon sagen. Das berühmteste Beispiel ist natürlich, oder das typischste Beispiel ist das Fasten. Das gibt es in fast allen großen Religionen. Da ist auch immer die Idee, sich von den vielleicht eher körperlich tierischen Aspekten des Lebens so ein bisschen zu distanzieren und sich mit entweder mit sich selber oder mit der Spiritualität, vielleicht auch mit Gott oder den Göttern zu beschäftigen. Und es hat auch immer diesen Nebeneffekt, dass man dabei auch gleichzeitig Selbstkontrolle übt. Also ein wichtiges Element in vielen Religionen ist, sich zu kontrollieren, und Selbstkontrolle kulturell zu erlernen, heißt oft an einer Stelle sich zu beherrschen, wie das jetzt auch gerade in dem Beitrag zu herauskam. Also man hat zwar Hunger, aber man versucht sozusagen diesem Impuls gerade nicht nachzugeben, und Studien zeigen, wer sich in Selbstkontrolle übt, ist auch langfristig im Leben zufriedener. Mhm.
Man kann ja aus purer Großzügigkeit verzichten oder auch aus Einsicht in die Notwendigkeit. Muss Verzicht wehtun, damit wir ihn auch wirklich als Verzicht wahrnehmen?
Ja, glaube ich nicht, denn in ganz vielen Fällen, das beste Beispiel ist wahrscheinlich Konsum, können wir verzichten, ohne dass es weh tut. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass zum Beispiel Menschen in den westlichen Ländern, also die wohlhabenden Menschen in den westlichen Ländern, etwa 80% ihrer Kleidung gar nicht tragen. Also wir haben die Kleiderschränke alle voll, wir benutzen aber nur ganz wenig davon. Wenn wir jetzt die Hälfte von den Sachen, die wir seit über einem Jahr nicht anhatten, jetzt aussortieren würden, würde das gar nicht weh tun und wäre trotzdem ein Beispiel für Verzicht. Aber in den Religionen zum Beispiel geht es natürlich auch darum, dass es anstrengend sein soll. Also der Verzicht ist da nur sinnvoll, wenn man auch eine Überwindung darbringt, ein Opfer sozusagen darbringt.
Der Mensch ist zwar vernunftbegabt, handelt aber deswegen noch lange nicht immer vernünftig. Welche Rolle spielt denn die Vernunft, wenn es um Verzicht geht?
Ich glaube, das ist genau ein Beispiel, wo die Vernunft ins Spiel kommt. Wir haben alle diese Impulsneigungen, die wir wahrscheinlich aus der Stammesgeschichte mitgenommen haben, die auch unsere nächsten Verwandten haben, die Affen und so. Also wenn wir etwas Süßes probieren, dann wollen wir eigentlich mehr davon haben. Wenn wir etwas Salziges, etwas Fettes essen zum Beispiel, davon wollen wir immer mehr haben. Das hat die Evolution so eingerichtet. Das waren Dinge, die waren früher selten. Deshalb war es wichtig, sich da die Speicher voll zu machen, wenn man mal was Süßes oder was Salziges gefunden hat. Mhm. Heutzutage leben wir in einer Gesellschaft des Überflusses. Deshalb ist es umso wichtiger geworden, sich zu fragen, was will ich eigentlich langfristig? Ich kann nicht jedem Impuls nachgeben, sonst führt das zu Übergewicht. Übergewicht verkürzt die Lebensdauer, führt dazu, dass man im Alter unter bestimmten Krankheiten leidet. Also gerade da setzt die Vernunft ein und sagt, ich will nicht den kurzfristigen Spaß, das kurzfristige Vergnügen, sondern ich will langfristige Zufriedenheit. Und immer wenn die Zeit reinkommt und man sich überlegt, wie geht es mir in 5 Jahren, in 10 Jahren, dafür ist die Vernunft zuständig, das können Tiere nicht, die haben diese Zeithorizonte nicht, der Mensch kann das.
Der Mensch kann es, aber es fällt ihm trotzdem oft schwer, gerade dieses langfristige Ziele umzusetzen, das ist ja ein Problem, insbesondere dann, wenn Erfolge erstmal gar nicht sichtbar sind, also jedenfalls nicht schnell. Der Klimawandel ist ja auch besonders tückisch, wir spüren ja erstmal nichts davon, wenn wir deutlich weniger CO2 in die Atmosphäre blasen. Ob unsere Strategie auch erfolgreich sein wird, das wird sich ja erst in Jahrzehnten zeigen.
Das ist leider ein wichtiges Problem der menschlichen Kognition, dass wir mit Abstraktion nicht gut umgehen können. Also alles, wie Sie das gerade beschrieben haben, was weit weg ist, also was zeitlich weit weg ist, Folgen, die in 10 Jahren eintreten. Aber auch Dinge, die woanders auf dem Erdball passieren oder die uns kulturell oder emotional sozusagen entfernt sind, die gehen uns oft nicht so stark an. Da kümmern wir uns nicht so richtig darum. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, da kann man aber auch, wenn man sich das einmal klar macht, das ist auch so ein typisches Beispiel, wo die Vernunft einsetzt, auch wenn wir nicht den spontanen Impuls haben, Energie zu sparen, weil wir doch gar nichts davon merken und unser Beitrag zur Umweltverschmutzung oder zum Klimawandel verschwindend gering ist, können wir uns das klar machen anhand von Daten, Statistiken, Zahlen. Und auf die muss man sich dann verlassen und es ist ein bisschen mühsam, das stimmt, umzuschalten auf diesen eher analytischen, zahlenbasierten, vernünftigen Denkstil. Mhm. Wir neigen dazu, im Alltag eher auf diesen intuitiven, schnellen Denkstil umzuschalten und der sagt uns, mach das, was dein Bauchgefühl dir sagt und nicht das, was die Zahlen dir suggerieren.
Mhm. Dann gibt's ja jetzt so einen neuen Trend, den Trend der Selbstoptimierung. Das muss nicht immer vernünftig sein, aber es ist auf jeden Fall in, also zum Beispiel vegan leben oder kein Alkohol mehr trinken, in ganz kleinen Häusern wohnen, diesen Tiny Houses. Das sind alles Dinge, die man nicht als Verzicht im klassischen Sinne betrachten muss, sondern die Menschen tun, weil es ihnen mit dieser Lebensweise einfach besser geht. Lösen solche Selbstoptimierungsprozesse gesellschaftlich Regeln, wie wir sie aus traditioneller Gesellschaft kennen, ab? Also Religion spielt ja immer weniger eine Rolle. Der Verzicht in der Religion dann auch. Und jetzt wird es zur Selbstoptimierung?
Ja, das würde ich auch so sehen. Ich würde das jetzt nicht unbedingt Selbstoptimierung sehen, aber es gibt einen großen Trend vor allen Dingen in der westlichen Welt zur Individualisierung. Die Soziologen sagen sogar Singularisierung. Also die Menschen wollen immer selbstbestimmter und individueller leben. Das, was sie tun, soll besonderer sein. Die Dinge, die sie besitzen, sollen besonders sein. Sie wollen gar nicht mehr unbedingt viel besitzen, sondern dafür besonders kuratierte Einzelstücke, die selten sind, die einzigartig sind. Sie wollen besondere Ereignisse erleben, tolle Reisen, Festivals, Urlaubsorte, anstatt jetzt ganz viele Sachen zu besitzen, die alle haben. Und ich würde diesen Trend, den Sie da gerade beschrieben haben, da gibt es sicherlich verschiedene Quellen, aber eine scheint mir auch der zu sein, sich besonders individuell zu geben. Und das in einer Gesellschaft, wo alle alles haben, kann das Besondere dann wiederum ein Distinktionsmerkmal sein. Mhm. Ein Auto zu besitzen ist kein Distinktionsmerkmal, eher ein handgebautes Fahrrad, selbstgebautes Fahrrad zu besitzen. Das ist dann besonderer als irgendein Auto, das jeder hat, zu haben.
Das passt ja dann absolut in unser Thema Verzicht. Das gönne ich mir. Vielen Dank, Professor Philipp Hübel. Sie erinnern sich vielleicht an den kleinen Häwelmann von Theodor Storm. Der fiel uns ein, als wir über das Nicht-genug-kriegen-können nachdachten. Der kleine Junge, der in einem Rollenbett schläft, wenn er müde ist. Und wenn er nicht müde ist, dann muss ihn seine Mutter in der Stube herumfahren. Und davon kann der kleine Häwelmann nie genug bekommen.
Mutter, rief der kleine Häwelmann, ich will fahren. Und die Mutter langte im Schlaf mit dem Arm aus dem Bett und rollte die kleine Bettstelle hin und her. Und wenn ihr der Arm müde werden wollte, so rief der kleine Häwelmann, mehr, mehr! Und dann ging das Rollen wieder von vorne an. Endlich aber schlief sie gänzlich ein. Und so viel Hävelmann auch schreien mochte, sie hörte es nicht. Es war rein vorbei. Da dauerte es nicht lange, so sah der Mond in die Fensterscheiben. Und so etwas hatte der alte Mond all seinen Lebtage nicht gesehen. Da lag der kleine Hävelmann mit offenen Augen in seinem Rollenbett und hielt das eine Beinchen wie einen Mastbaum in die Höhe. Sein kleines Hemd hatte er ausgezogen und hing es wie ein Segel an seiner kleinen Zehe auf. Dann nahm er ein Hemdzipfelchen in jede Hand und fing mit beiden Backen an zu blasen. Und allmählich, leise, leise, fing es an zu rollen. Über den Fußboden, dann die Wand hinauf und kopfüber die Decke entlang und dann die andere Wand wieder hinunter. »Mehr, mehr!« schrie Hävelmann, als er wieder auf dem Boden war. Und dann blies er wieder seine Backen auf und dann ging es wieder kopfüber und kopfunter. Als er dreimal die Reise gemacht hatte, guckte der Mond ihm plötzlich ins Gesicht. »Junge«, sagte er, »hast du noch nicht genug?« »Nein«, schrie Hävelmann, »mehr, mehr, mach mir die Tür auf, ich will durch die Stadt fahren, alle Menschen sollen mich fahren sehen.« »Das kann ich nicht«, sagte der gute Mond, aber er ließ einen langen Strahl durch das Schlüsselloch fallen und darauf fuhr der kleine Hävelmann zum Haus hinaus.
Wo führen ihn die Strahlen des Mondes hin? Gleich geht's weiter mit dem kleinen Hävelmann. Wie können wir den Klimawandel aufhalten? Was kann jeder Einzelne beitragen? Wie viel Verzicht müssen wir üben, wenn wir unsere Lebensgrundlagen nicht endgültig zerstören wollen? Von den Lebensmitteln, die wir im Supermarkt kaufen, haben 95% Transportwege von mehr als 100 Kilometern hinter sich. Viele sind um die halbe Welt befördert worden, bevor sie auf unserem Teller landen. Daniel Donat hat sich zusammen mit einem Freund auf ein Experiment eingelassen. Eine Woche klimaneutral essen. Geht das?
Sich eine Woche lang klimaneutral ernähren. Kein Problem, denke ich mir, denn ich wohne in Berlin und hier gibt's Bioläden an jeder Ecke. Da wird die Woche schon schnell vorübergehen. Natürlich muss ich mich erst einmal umstellen. Ich bin zwar kein dogmatischer Fleischesser, aber ich esse einfach alles, was mir schmeckt. Und ich liebe Prosciutto und Salami. Ab jetzt ernähre ich mich aber vegan und vor allem regional und saisonal. Also esse ich Lebensmittel, die aus Berlin und Brandenburg kommen. Und kein CO2 verursachen. Im Winter sieht der Speiseplan dann so aus. Kürbisse, ganz viel Kohl, Kartoffeln und solche Leckereien wie Winterrettich, Schwarzwurzeln, Pastinaken, Petersilienwurzel. Also Wurzeln in allen möglichen Variationen. Auf Tomaten, die ich ansonsten so gerne und fast mit allem esse, muss ich verzichten. Denn sie wachsen in Brandenburg im Winter, wenn überhaupt, nur im Gewächshaus. Und das ist nun wirklich nicht klimaneutral. Übrigens, Kaffee, Tee, zuckerhaltige Getränke gehen natürlich auch nicht. Zum Trinken bleibt eigentlich nur das Wasser. Viel Spaß beim Aufwachen, denke ich mir da. Tag 1 der Klimadiät. Es gibt Gemüseeintopf mit Kürbis, Kartoffeln und Mangold. Ein Freund war so nett, mir das zu kochen. Schmeckt ganz okay. Am nächsten Tag gehe ich in einen Biomarkt einkaufen. Schnell merke ich, dass es beim Gemüse eigentlich nur Kartoffeln, Pilze und Kohl aus der Region gibt. Aber wie sieht es mit anderen Lebensmitteln aus? Vielleicht gibt es ja leckere vegane Aufstriche. Ich lasse mich vom Filialleiter beraten. Sie haben ja bestimmt hier irgendwelche veganen Aufstriche. Kommen die denn aus der Region? Könnte ich irgendwas kaufen, was mir dann auch schmeckt?
Also an veganen Aufstrichen haben wir tatsächlich zwei Hersteller, die hier in Berlin sind.
Wenn ich diese Handcreme-Bruschetta kaufe, kann ich mir sicher sein, dass alles aus der Region kommt.
Nö.
Nee?
Nee. Also wo würde die Hanfsamen herbeziehen? Das schreiben sie zum Beispiel hier nicht mit drauf. Das müsste man direkt beim Hersteller nachfragen.
Also eigentlich muss ich ja hungrig aus diesem Laden gehen. Ne? Ich kann mir ja eigentlich nichts kaufen. Das hätte ich nicht gedacht. Selbst im Biomarkt ist die Auswahl an regionalen Produkten echt überschaubar. Was soll ich heute bloß essen? Diese Frage geht mir nicht aus dem Kopf. Und das, obwohl ich mir selten Gedanken übers Essen mache. Abends gibt es dann gerösteten Blumenkohl mit Möhren und Kartoffelbrei. Das habe ich im Biomarkt gekauft. Schmeckt eher öde, aber Hauptsache der Hunger ist erst einmal gestillt. Am Morgen von Tag 3 geht die Suche nach klimafreundlichem Essen weiter. Ein Frühstück mit belegten Brötchen, wie ich das sonst so mache, geht nicht. Ein Biobäcker liegt nicht auf meinem Weg und so entscheide ich mich erst einmal, gar nichts zu essen. Mittags hole ich mir Pommes, natürlich ohne Ketchup und Mayo. Im Imbiss frage ich sogar nach, ob die Kartoffeln tatsächlich aus Brandenburg kommen. Tun sie, ich bin beruhigt. Hunger habe ich aber trotzdem. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwer ist, regionale Lebensmittel zu finden. Ich versuche es in einem kleinen Bioladen nochmal. Für den Abend habe ich mir im Internet ein Rezept rausgesucht. Bratkartoffeln mit Räuchertofu und Wirsing klingt ganz lecker, auch wenn ich kein Tofu-Fan bin. Nur die Zutaten müssen noch aus der Region kommen. Welche Kartoffeln wären denn aus der nächsten Umgebung?
Also, jetzt das Allernächste. Also das zum Beispiel, diese Anushka, die sind aus Brodowin. Das ist in der Nähe von Korin. Das ist so 60 Kilometer nördlich von Berlin.
Ja, super.
Zum Beispiel, aber die anderen sind auch, also das ist alles Brandenburg. Das ist ja nicht so ein ganz riesiges Bundesland, von daher.
Zwiebeln und Wirsing sind auch aus der Region. Auch das Rapsöl ist regional. Und dann die große Überraschung, sogar der Tofu.
Also wir haben regionalen Tofu aus Berlin. Das ist Räuchertofu in verschiedenen Richtungen mit Sesam, Kräutern, Chili. Wird mit dem Fahrradtransport hierher gebracht und ist auch sehr beliebt.
Dass die Sojabohnen tatsächlich aus Berlin sind, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber darüber sehe ich mal hinweg. 17 Euro habe ich für ein bisschen Gemüse, Tofu und Rapsöl bezahlt. Das war es wert. Zum ersten Mal seit 4 Tagen schmeckt mir das Essen wieder. Aber eigentlich habe ich auch gar keine Lust mehr auf die Diät. Ständig darüber nachdenken, was man essen kann. Und auch im Supermarkt benötige ich viel mehr Zeit als sonst. Und dann kommt noch die Frage nach dem Sinn. Warum mache ich das überhaupt? Bringt mein persönlicher Verzicht der Umwelt überhaupt etwas? Es reicht, denke ich mir. Tag 4 meiner Klimadiät. Ich breche das Experiment ab. Lieber verzichte ich auf meinen nächsten Inlandsflug. Der schadet der Umwelt viel mehr. Und ich muss mich auch nicht so quälen.
Verzicht, das gönne ich mir. Wenn es um die Ernährung geht, dann ist das mit dem Verzichten und dem Gönnen nicht so leicht zusammenzubringen. HR2 Kultur der Tag. Ihr habt keinen Plan, also machen wir einen. 10 Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft. So heißt das Buch von 8 jungen Autoren vom Jugendrat der Generationenstiftung, die sich Gedanken darüber machen, wie ihre Zukunft und damit eben auch die Zukunft der Menschheit gerettet werden kann. Das Buch hat prominente Unterstützung. Harald Lesch hat das Vorwort geschrieben. Es geht um Ökologie, um Gerechtigkeit, um Bildung, Digitalisierung und natürlich auch um unsere Demokratie. Eine der Autorinnen ist Hanna Lübbert, 18 Jahre alt, Studentin der Umweltwissenschaften. Schönen guten Abend, Frau Lübbert.
Hallo.
Insgesamt 100 Forderungen kommen zusammen in dem großen Plan, der uns retten soll. Das beinhaltet dann auch einiges an Verzicht und Verboten. Wie radikal müssen wir denn aus Ihrer Sicht sein?
Also ich denke, dass wir gerade in einer Situationen sind im Hinblick auf den Klimawandel, die eine riesige Gefahr darstellt. Also wir kennen ja alle diese Prognosen, dass wenn es so weitergeht wie bisher, die Erde sich um 3 oder sogar 4 Grad erwärmen wird. Und wir wissen mittlerweile auch, dass das Überleben der menschlichen Zivilisation und der gesamten Menschheit gefährdet und eventuell uns alle auslöschen kann. Und ich denke, vor diesem Hintergrund können wir eigentlich gar nicht groß genug denken und müssen wir auch riesige Schritte unternehmen. Vor allem denke ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir aufhören, uns zu fragen, was möglich ist und das dann umsetzen, sondern dass wir wirklich uns darauf fokussieren, was jetzt nötig ist, um den Klimawandel aufzuhalten und dann als nächsten Schritt alles dafür tun, diese nötigen Maßnahmen auch möglich zu machen. Und gleichzeitig möchte ich trotzdem so ein bisschen dieses Wort radikal in Frage stellen, weil ich denke, dass in unserer Situation diese Maßnahmen nicht radikal sind, sondern einfach nur logisch. Weil wenn wir für unser eigenes Überleben nicht das Maximum geben, wofür denn sonst?
Aber das Maximum kann ja durchaus auch radikal sein. Glauben Sie, dass es ohne Verbote nicht gehen wird?
Ich denke, wir brauchen Verbote, aber nur in bestimmten Bereichen. Also ich habe mal durchgezählt, von unseren 100 Forderungen beinhalten nur 5 ein Verbot. Und das sind nur Verbote von Dingen, die ich gerne als unnötige Luxusgüter bezeichne. Also Dinge, die sich sowieso im Moment nur sehr wenige Menschen leisten oder leisten können und die aber besonders schlecht für die Umwelt sind. Also zum Beispiel Inlandsflüge oder SUVs oder mehr als 2 Wohnungen oder so. Mhm. Und ich denke, wenn man die verbietet, dann ist es sehr gut vereinbar mit der sozialen Gerechtigkeit, kann sogar ein Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit sein. Und gleichzeitig wird es immense Auswirkungen aufs Klima haben. Und bei anderen Dingen, wie zum Beispiel der Ernährungsweise, glaube ich, ist es viel sinnvoller, Anreize zu schaffen durch die Politik als direkte Verbote.
Ja, Verbote lösen ja oft auch so eine Gegenreaktion auf. Und es ist ja ganz wichtig, dass alle an einem Strang ziehen. Gerade wenn es um solche großen Veränderungen, wie wenn man was gegen den Klimawandel tun will, geht. Welche Ansätze finden sich denn aus Ihrem Studium, den Umweltwissenschaften, die ins Buch mit eingeflossen sind?
Also ich denke, die Haupterkenntnis, die ich gezogen habe aus meinem Studium bis jetzt, ist, dass wir als Gesellschaft seit 100, 150 Jahren den Fehler machen, die Wirtschaft als die höchste Maxime und das höchste Gut zu sehen und alles andere dem so ein bisschen unterordnen. Und was wir aber in Zukunft brauchen und eigentlich schon seit langem brauchen, ist, dass wir die Ökologie als das höchste Gut sehen und und dass alles andere in diesem Rahmen des ökologisch Machbaren passieren muss, weil wir sonst unser gesamtes Überleben aufs Spiel setzen. Und ich denke, wir dürfen nicht vergessen, dass die Wirtschaftsform, die wir uns geschaffen haben, ja ein Stück weit menschengemacht ist und keine Naturgesetze, und wir die auch wieder ändern können und ändern können hin zu einer generationengerechten Wirtschaft. Und dass aber wiederum die Naturgesetze nicht veränderbar sind und dass wir uns deswegen an dieser Ökologie und am Klimaschutz orientieren müssen mit allem anderen.
Erleben Sie denn in Ihrem Umfeld eine große Bereitschaft, bei den jungen Leuten zu verzichten, also nicht zu fliegen, kein großes Auto besitzen, das Handy nur benutzen, wenn es nötig ist, keine Fertiggerichte konsumieren, nicht ständig neue Klamotten kaufen?
Ja, definitiv. Also ich habe da vor allem auch eine große Veränderung jetzt in den letzten Jahren und auch in den letzten Monaten gemerkt. Und in meinem persönlichen Umfeld verzichten so gut wie alle zum Beispiel auf Fleisch oder kaufen nur noch Second-Hand-Klamotten, fahren nicht mehr Auto und wollen auch nicht mehr in Urlaub fliegen. Aber ich glaube gleichzeitig, dass uns als Jugend auch bewusst ist, dass Verzicht allein nichts ändern wird. Sonst würden wir ja nicht jeden Freitag auf die Straße gehen, sondern sonst würden wir uns nur noch auf unseren persönlichen Verzicht fokussieren. Aber wir wissen halt, dass auch der Politik irgendwie sehr viel Verantwortung hier auf ihr lastet, weil ja die Bereitschaft von Menschen zu verzichten auch ganz stark dadurch geprägt ist, welchen Rahmen die Politik dafür setzt. Also ob die Alternativen, die ökologischer werden, ob die vorhanden sind, ob die auch erschwinglich sind. Und wenn man sich nicht leisten kann, zum Beispiel zu den Bioprodukten zu greifen, dann wird man es auch nicht tun. Und ich glaube, dass die Politik hier ganz viel machen kann, um sozusagen Menschen in die Lage zu versetzen, ökologisch zu handeln. Und gleichzeitig, selbst wenn wir jetzt alle als Gesellschaft nur noch die ökologischen Produkte kaufen, sind dadurch immer noch nicht automatisch alle Kohlekraftwerke zum Beispiel abgeschaltet oder alle Windanlagen ausgebaut. Und das heißt, dass Verzicht, glaube ich, immer mit politischem Engagement einhergehen muss, weil nur beides zusammen so diese große Wende bewirken kann, die wir brauchen.
Ja, und der Einzelne ist ja auch komplett überfordert und Deutschland alleine kann es auch nicht stemmen. Hanna Lübbert, ganz herzlichen Dank. Wir begleiten den kleinen Hävelmann, der nie genug bekommen kann, weiter auf seiner Fahrt durch die menschenleere Nacht in seinem Bettchen auf Rollen.
Es rasselte recht, als der kleine Hävelmann in seinem Rollenbette über das Straßenpflaster fuhr, und der gute Mond ging immer neben ihm und leuchtete. So fuhren sie Straßen aus, Straßen ein, aber die Menschen waren nirgends zu sehen. Als sie bei der Kirche vorbeikamen, da krähte auf einmal der große goldene Hahn auf dem Glockenturm. Sie hielten still. »Was machst du da?« rief der kleine Hävelmann hinauf. »Ich krähe zum ersten Mal«, rief der goldene Hahn herunter. »Wo sind denn die Menschen?« rief der kleine Hävelmann hinauf. »Die schlafen«, rief der goldene Hahn herunter. »Wenn ich zum dritten Male krähe, dann wacht der erste Mensch auf.« »Das dauert mir zu lange«, sagt der Hävelmann. »Ich will in den Wald fahren. Alle Tiere sollen mich fahren sehen.« »Junge«, sagte der gute alte Mond, »hast du noch nicht genug?« »Nein«, schrie Hävelmann, »mehr, mehr! Leuchte, alter Mond, leuchte!« Und so fuhren sie zum Stadttor hinaus und übers Feld und in den dunklen Wald hinein. Im Walde war es still und einsam. Die Tiere waren nicht zu sehen, weder die Hirsche noch die Hasen, auch nicht die kleinen Mäuse. So fuhren sie immer weiter, durch Tannen- und Buchenwälder, bergauf und bergab. »Junge«, sagte der gute alte Mond, »hast du noch nicht genug?« »Nein«, schrie Hävelmann, »mehr, mehr! Leuchte, alter Mond, leuchte!« Und dann blies er die Backen auf, und der gute alte Mond leuchtete. Und so fuhren sie zum Walde hinaus und dann über die Heide bis ans Ende der Welt und dann gerade in den Himmel hinein.
Fortsetzung folgt. Die Ökologie an die erste Stelle stellen und nicht mehr die Wirtschaft, das hat Hanna Lübbert gerade gesagt. Ja, die Wirtschaft läuft nicht mehr so rund. Überall begegnen wir Stellenabbau. Gerade hat Audi angekündigt, in den nächsten 5 Jahren fast 10.000 Stellen zu streichen in Deutschland. Immerhin sollen im Gegenzug 2.000 Jobs in Bereichen wie Elektromobilität und Digitalisierung neu entstehen. Das ist nur ein Beispiel. Die Wachstumsprognosen für die Wirtschaft fallen insgesamt deutlich niedriger aus als in der Vergangenheit. Wo führt das hin? Wie wir alle wissen, ist Unsicherheit ein gefährlicher Faktor in unserem Wirtschaftssystem. Wenn die Menschen nicht genau wissen, ob sie ihren Job auch im nächsten Jahr noch haben, dann sind sie zurückhaltend beim Geld ausgeben. Und wenn der Konsum schwächelt, dann ist das schlecht fürs Geschäft. Lars Hofmann aus der Wirtschaftsredaktion bringt uns auf den Stand.
10 Jahre lang ging es für die deutsche Wirtschaft immer weiter bergauf. Unternehmen, Beschäftigte und auch Konsumenten haben sich an die ständigen guten Nachrichten gewöhnt. Der Wirtschaftsweise Christoph Schmidt sagt, Zeit auf das Gewohnte zu verzichten.
Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Jahrzehnt. Der Aufschwung, der uns durch das vergangene Jahrzehnt getragen hat, ist zu einem Ende gekommen. Und so stellen sich eine Menge konjunktureller und struktureller Herausforderungen.
Die Wirtschaftsweisen rechnen für dieses Jahr nur noch mit einem Wachstum von 0,5%. Und im kommenden Jahr sollen es gerade noch 0,9% sein. Und auch das Herbstgutachten der Bundesregierung kommt zu fast dem identischen Ergebnis. Die Vorhersage für 2019 wurde von 0,8% auf 0,5% gesenkt. Der Chefvolkswirt der DekaBank Ulrich Kater bringt es auf den Punkt.
Das heißt, Deutschland befindet sich konjunkturell in der Stagnation.
Stagnation. Dabei muss man genau hinschauen. Vor allem ein Wirtschaftszweig bereitet den Experten derzeit Kopfschmerzen.
Die Industrie befindet sich in einer Rezession.
Wir haben eine Industrierezession in diesem Jahr bekommen.
Die deutsche Industrie schrumpft seit mehr als 12 Monaten jetzt.
Sowas nennen wir einen Zyklus. Das sind die ganz normalen zyklischen Schwankungen, die wir alle paar Jahre mal haben. Und da muss man durch.
Die Industrie ist seit Monaten in der Rezession. Heißt, sie schrumpft seit mehreren Quartalen. Das liegt daran, dass die Industrie sehr vom Export abhängt und damit unter einer schwächeren Weltwirtschaft leidet. Unsicherheiten wegen Handelsstreitigkeiten, Importzöllen in den USA und China oder dem nach wie vor drohenden Brexit wirken sich hier besonders stark aus. Dabei ist es allen voran ein Industriebereich, der in der Krise steckt, sagt Klaus Michelsen vom DEW in Berlin.
Der Konjunkturmotor ist vor allen Dingen in der Automobilindustrie ins Stottern geraten. Dort ist die Produktion seit Mitte 2018 über 20% eingebrochen. Einerseits scheint der internationale Automobilmarkt nach einigen guten Jahren gesättigt. Andererseits dürften auch ein Technologiewandel weg vom Verbrennungsmotor eine Rolle spielen.
Das Problem? Viele Hersteller zögern mit Investitionen bei der Elektromobilität oder autonomen Autos. Das trifft neben den Autokonzernen selbst auch große und kleine Zulieferer. Aktuelles Beispiel: Audi. Innerhalb von nur 5 Jahren sollen hier fast 10.000 der 61.000 Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut werden. Das hat das Unternehmen heute mitgeteilt. Die so eingesparten 6 Milliarden Euro sollen unter anderem in Elektromobilität und Digitalisierung gesteckt werden. Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut in München sagt, dass die Wirtschaft nicht komplett einbricht, liegt vor allem daran, dass viele Privatpersonen derzeit nicht verzichten. Im Gegenteil.
Wenn die Industrie momentan nicht gut läuft, dann ist es aber bei der Binnenkonjunktur derzeit ganz anders. Der Konsum ist nach wie vor kräftig, die Bautätigkeit ist nach wie vor kräftig und das stützt die Konjunktur.
Wissenschaftler und Politiker scheuen Worte wie Krise, wenn es um die Wirtschaft geht. Sie befürchten, damit eine Negativspirale in Gang zu setzen. Sie befürchten, dass beispielsweise Konsumenten aus Angst weniger Geld ausgeben, sich die Lage dadurch weiter verschlechtert. Im zweiten Quartal 2019 war die Wirtschaft insgesamt um 0,2% geschrumpft. Von einer Rezession wird gesprochen, wenn die Wirtschaft in 2 aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Entsprechend nervös war beispielsweise Wirtschaftsminister Peter Altmaier Mitte November, als die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht wurden. Sehr zu seiner Erleichterung ist die Wirtschaft aber minimal um 0,1% gewachsen. Das ersparte es Altmaier, von einer Rezession sprechen zu müssen.
Das ist ein zarter, aber sichtbarer Silberstreif am Horizont. Das zeigt, dass wir uns entgegen den seit Wochen geäußerten Erwartungen weder in einer Rezession noch in einer technischen Rezession befinden.
Wirklich rosig sieht es derzeit trotzdem nicht aus. Aber immerhin muss eben niemand von Krise oder gar Verzicht sprechen.
Also wir könnten nicht von Krise sprechen, aber die Wirtschaft ist auf jeden Fall nicht in einem Höhenflug. Kann das eine Chance sein für neues Denken, für mehr Ökologie? Ralf Füchs war früher Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und Grünen-Politiker und ist jetzt aktiv beim Think Tank Zentrum Liberale Moderne und er schreibt über intelligentes Wachstum, einen Green New Deal, wieder eine Ökologie des Verzichts. Guten Abend, Herr Füchs.
Guten Abend.
Viele halten ja das permanente Streben nach Wachstum für verantwortlich für den drohenden Kollaps, für den Raubbau an unseren Lebensgrundlagen. Wie könnte intelligentes Wachstum aussehen?
Erstmal muss man, glaube ich, klar bekommen, dass wirtschaftliches Wachstum ja keine Frage der Ideologie ist. Ja, wir leben in einer in jeder Hinsicht wachsenden Welt. Die Weltbevölkerung steigt von heute 7,5 auf voraussichtlich 10 Milliarden bis zur Mitte unseres Jahrhunderts. Immer mehr Menschen rücken aus ärmlichen Verhältnissen in die globale Mittelschicht. auf und der technische Fortschritt geht auch weiter. Wirtschaftliches Wachstum entsteht ganz wesentlich durch Innovation. Und Innovation brauchen wir, wenn wir der Klimakatastrophe und den ökologischen Krisen entkommen wollen, die die Zukunft unserer Zivilisation bedrohen. Das geht nur, indem wir das bisherige fossile Industriemodell, das auf Öl, Kohle, Gas beruht, ersetzen durch erneuerbare Energien, durch nachwachsende Rohstoffe, durch eine Kreislaufwirtschaft ohne Abfall. Und das bedeutet technische Innovation im großen Stil.
Aber ist Verzicht auf bestimmte Dinge nicht trotzdem zwingend notwendig? Müssen wir nicht aufhören, so viel zu fliegen, so viel Fleisch zu essen, so viel Boden zu versiegeln?
Natürlich ist individuelle Verantwortung gefragt. Niemand kann sich einfach freisprechen. Und jeder muss nach seinen Möglichkeiten handeln. Aber jemand, der zum Beispiel im Umland großer Städte wohnt und pendelt, der ist so lange auf ein privates Auto angewiesen, bis es keinen attraktiven öffentlichen Regionalverkehr gibt. Und das Fliegen zum Beispiel ist Teil unserer modernen globalisierten Welt mit einer globalen Wirtschaft, mit einer globalen Wissenschaft, Kunst, Kultur, Sport. Sogar das Privatleben ist inzwischen globalisiert. Meine beiden Töchter haben beide keinen deutschen Ehemann mehr. Also es geht nicht darum, diese ganzen Errungenschaften der Moderne abzuschaffen, sondern sie umweltfreundlich zu machen. Auch nachhaltiges Fliegen ist keine Utopie, zum Beispiel mit Wasserstoff aus Regenerativstrom. Und dafür müssen wir jetzt die Weichen stellen.
Also da setzen Sie auf den Fortschritt. Wir sind genau die Generation, der die jungen Autoren vom Jugendrat der Generationenstiftung vorwirft, keinen Plan zu haben. Das haben wir gerade gehört. Das Buch Intelligent wachsen, die grüne Revolution, an dem Sie einen Plan vorgelegt haben, ist 2013 schon erschienen. Warum passiert so wenig oder haben Sie das Gefühl, wir kommen voran?
Ja, wir kommen viel zu langsam voran. Da haben die Jungen mit ihrer Ungeduld sein Recht, wenn man etwa dieses aktuelle Klimapaket der Großen Koalition zum Maßstab nimmt, da gibt es ein paar richtige Weichenstellungen, also eine Ausweitung des CO2-Emissionshandels, eine Deckelung von Emissionen künftig auch im Verkehrs- und Wohnungsbereich. Aber das ist viel zu zaghaft. Das ist immer noch von der Angst behaftet, dass ökologische Modernisierung uns zurückwerfen würde. Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh daraus, dass wir diese ökologische Erneuerung unserer Wirtschaft vorantreiben müssen, damit wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig und wirtschaftlich erfolgreich sein werden, weil die Nachfrage nach umweltfreundlichen Energien, nach umweltfreundlichen Industrieprodukten und Dienstleistungen, die wird weltweit weiter wachsen. Und wenn wir uns im alten Modell festklammern, etwa in der Autoindustrie, dann verlieren wir eher die Zukunft.
Nun gibt es schon Leute, die schauen fast ein bisschen neidisch auf China. In China ist es angeblich viel leichter, unbeliebte Maßnahmen gegen den Klimawandel umzusetzen, schärfere Gesetze durchzudrücken. Ist unsere Demokratie, in der viele Interessen gegeneinander stehen und in der ja immer wieder ein Konsens gefunden werden muss, schlecht gerüstet für die Herausforderungen, vor denen wir stehen?
Es gibt tatsächlich prominente Ökologen, die an der Demokratie verzweifeln und die mit einem, sagen, ökologischen Obrigkeitsstaat à la China liebäugeln. Aber erstens muss man sehr nüchtern sehen, dass China nach wie vor wachsende Emissionen hat. China baut im großen Stil weiter Kohlekraftwerke. Das ist alles andere als ein ökologisches, sagen, Vorbild. Und am Ende glaube ich eben doch, dass freiheitliche Gesellschaften mit ihrem Ideenwettbewerb, mit einer offenen Marktwirtschaft, auch mit einer starken Zivilgesellschaft, die Druck ausüben kann auf Politik und Unternehmen, auch ökologisch erfolgreicher sein wird. Es geht um die Freisetzung kreativer Lösungen. Und da bin ich doch überzeugt, dass liberale Demokratien dann am Ende kreativer, erfindungsreicher sind und eher in der Lage sind, Kurskorrekturen durchzusetzen als autoritäre Staaten, in denen ich im Übrigen sowieso nicht leben möchte. Für mich ist Freiheit ein Wert, der nicht in Frage steht, auch nicht aus ökologischen Gründen.
Vielen Dank, Ralf Füchs. Wie geht es weiter mit dem kleinen Häwelmann, der nie genug bekommen kann? Wer zu viel will, zu hoch hinaus, dem droht der Untergang.
Hier war es lustig. Alle Sterne waren wach und hatten die Augen auf und funkelten, dass der ganze Himmel blitzte. »Platz da!« schrie Häwelmann und fuhr in den hellen Haufen hinein, dass die Sterne links und rechts vor Angst vom Himmel fielen. »Junge«, sagte der gute alte Mond, »hast du noch nicht genug?« »Nein«, schrie der kleine Häwelmann, »mehr, mehr!« Und hast du nicht gesehen, fuhr er dem alten guten Mond quer über die Nase, dass er ganz dunkelbraun im Gesicht wurde. »Pfui«, sagte der Mond und nieste dreimal, »alles mit Maßen.« Und dann putzte er seine Laterne aus und alle Sterne machten die Augen zu. Da wurde es im ganzen Himmel auf einmal so dunkel, dass man es ordentlich mit Händen greifen konnte. »Leuchte, alter Mond, leuchte!« schrie Häwelmann. Aber der Mond war nirgends zu sehen und auch die Sterne nicht. Sie waren schon alle zu Bett gegangen. Da fürchtete der kleine Häwelmann sich sehr, weil er so allein im Himmel war. Da guckte endlich ganz unten am Himmelsrande ein rotes, rundes Gesicht zu ihm herauf, und der kleine Häwelmann meinte, der Mond sei wieder aufgegangen. »Leuchte, alter Mond, leuchte!« rief er. Und dann blies er wieder die Backen auf und fuhr quer durch den ganzen Himmel und gerade drauf los. Es war aber die Sonne, die gerade aus dem Meere heraufkam. »Junge«, rief sie und sah ihm mit ihren glühenden Augen ins Gesicht, »was machst du hier in meinem Himmel?« Und eins, zwei, drei nahm sie den kleinen Häwelmann und warf ihn mitten in das große Wasser. Da konnte er schwimmen lernen. Und dann? Ja, und dann? Weißt du nicht mehr? Wenn ich und du nicht gekommen wären und den kleinen Häwelmann in unser Boot genommen hätten, so hätte er doch leicht ertrinken können.
Der kleine Häwelmann und die Grenze. Von wegen höher, schneller, weiter, dort, wo die Technologien der Zukunft entwickelt werden, im Silicon Valley, da bekommt ein ganz altes Konzept ein neues Gesicht, das Fasten. Jeffrey Wu betreibt in San Francisco ein Startup, das sogenannte Keton-Drinks herstellt. Ein kleines Fläschchen davon kostet um die 100 Euro. Vor allem Hochleistungssportler zählen zu seinen Kunden und die Idee für sein Startup, das hatte der Stanford-Absolvent und Programmierer während eines Extremfastens. Wu steht im Silicon Valley an der Spitze der Fastenbewegung. Das Ziel, den eigenen Körper zur Höchstleistung anzutreiben. Unser Korrespondent Markus Schuler hat Jeffrey Wu in San Francisco getroffen.
20.000 Mitglieder hat seine Extremfastengruppe in San Francisco mittlerweile, erzählt der 31-jährige Wu. Vor 4 Jahren haben er und sein Programmiererteam das Extremfasten für sich entdeckt. Damit, so sagt Wu, sei er deutlich kreativer und vor allem leistungsfähiger.
So the first couple of times we were doing this once a week for 60 hours was hard because your body's not adapted towards fasting. And about the third or fourth time,
als wir damit anfingen, haben wir wöchentlich für 60 Stunden gefastet. Das war hart, weil der Körper es nicht gewohnt war. Nach dem dritten oder vierten Mal wurde es einfacher und wir fühlten uns viel klarer und wacher. Das lässt sich leicht erklären, weil der Körper seine Fettreserven anzapft und in Ketonkörper als Hauptenergiequelle umwandelt.
And that can be explained because your body is much more efficient at mobilizing fat stores and converting that into ketones and then using that as the primary fuel source.
Im Fastenzustand komme er mit deutlich weniger Schlaf aus und wache morgens dennoch ausgeruht auf. Der Gründer glaubt, dass wir unser Ernährungsverhalten ganz grundsätzlich ändern müssen. Ein Großteil der Bevölkerung sitze hinter dem Schreibtisch, bewege sich zu wenig und sei übergewichtig. Viele Menschen arbeiteten längst nicht mehr in der Landwirtschaft oder in der Industrie. 3 Mahlzeiten am Tag seien daher viel zu viel. Klar werde das einem aber erst, wenn man fastet, wenn man unter Nahrungsentzug steht.
It's kind of cool in a way too, where you just realize that so much of the day in a normal day.
Es ist schon verrückt, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Zeit an einem normalen Tag fürs Essen draufgeht. Was isst man mit wem? Wenn man sich dann aber dafür entscheidet, eben nichts zu essen, wird jede Menge Energie frei. Das ist befreiend.
That just unlocks a lot of cognitive load. And like even from that perspective, forget about the physiological side, it's kind of refreshing.
Wu und sein kleines Firmenteam fasten einmal pro Woche. Sonntagabend treffen sich alle und essen zum letzten Mal. Montag und Dienstag gibt es nur Wasser, Tee und wer möchte, schwarzen Kaffee. Erst am Mittwoch, manchmal auch erst am Donnerstagmorgen, wird wieder gefrühstückt. Im Team halte man das besser durch, erzählt Wu, weil man sich gegenseitig motivieren kann. Das spornt an. Mittlerweile machen Dutzende Tech-Firmen in San Francisco und im Silicon Valley mit. Firmen, in denen es sonst den ganzen Tag über kostenloses Essen und Snacks gibt.
What happens is that fasting increases autophagy, which is a natural recycling of damaged
cells. Fasten beschleunigt den Recyclingprozess unserer beschädigten Zellen. Gleichzeitig wird unser Hirn angeregt, neue Nervenzellen zu produzieren. Es gibt da fundierte Studien, die man an Mäusen vorgenommen hat. Deren Gehirne wurden aufgeschnitten. Sie haben während des Fastens deutlich mehr Nervenzellen produziert. Das ist auch nachvollziehbar, denn der Körper befindet sich in einer Art Alarmzustand. Das macht ihn insgesamt wacher. Wu sagt, genau in diesem Zustand sei sein Entwicklerteam deutlich produktiver. Nicht nur, weil Essenspausen wegfallen. Seine Mitarbeiter und er seien kreativer. Sie könnten sich besser konzentrieren.
Verzicht für die Selbstoptimierung. Es ist keine einfache Angelegenheit mit dem Verzicht. Wir haben das in verschiedenen Facetten beleuchtet. Verzicht kann sogar ein Motor für Fortschritt sein. Verzicht muss nämlich nicht zwangsläufig das Gegenteil von Wachstum bedeuten. Verzicht auf fragwürdige Subventionen zum Beispiel wäre etwas, was uns voranbringen würde. Verzicht darauf, uns selbst zu belügen. Das tun wir zum Beispiel, wenn wir nicht den wirklichen Preis unserer Umweltzerstörung berechnen. Wenn wir schädliche Produkte oder schädlich produzierte Produkte billig anbieten. Hier muss der Verbraucher durch intelligente politische Regulierungsmaßnahmen unterstützt werden bei seiner Kaufentscheidung. Die Entkoppelung von Wohlstandsproduktion und Naturverbrauch funktioniert nicht von selbst. Verzicht als eine bewusste Entscheidung für das Notwendige. Wir wollen zum Schluss nochmal zurückkommen auf den Verzicht als Bereicherung, auf die Konzentration, auf das Wesentliche. Und da kommen wir auf die Religion. Fast alle Religionen kennen die Beschränkung, den Verzicht als etwas, das uns persönlich weiterbringt. Am deutlichsten wird das in der Fastenzeit. Klaus Hofmeister aus der HR Kirchenredaktion. Wie wichtig ist dieser Aspekt des Verzichtens in der Religion?
Ja, es ist eine die Religionen übergreifende, uralte spirituelle Praxis, eine Zeit lang nichts zu essen und nichts zu trinken. Das entschließt übrigens auch immer wieder die geschlechtliche Enthaltsamkeit ein, wie zum Beispiel im Ramadan. Aber das ist dann gleichzeitig auch wieder ein Beispiel für die Religion. Der Ramadan im Islam, Buddhas Geburtstag zum Beispiel, wird so begangen, fastend, verzichtend, aber auch die Fastenzeiten. Im Christentum gab es das ja nicht nur, was es heute noch gibt, vor Ostern, sondern auch vor Weihnachten. Das ist die heutige Adventszeit, also diese Zeiten sind tief eingeführt.
Aber das ist mit Weihnachten ganz in Vergessenheit geraten, dass man davor verzichtet. Welchen Zweck hat denn der Verzicht in der Religion?
Ja, es hat unterschiedliche Aspekte. Einmal kann es auch schon in archaischen Kulturen ein Ausdruck von Trauer sein. Es kann ein Zeichen der Sühne sein, dass man etwas gut machen will vor Gott. Aber es ist dann überwiegend vor allen Dingen ein Zeichen der Hinkehr, der Neuausrichtung auf Gott. Dann in jüngster Zeit wird das Ganze auch ökologisch motiviert, der Fasten und der Fastenverzicht. Etwa im Bistum Mainz gibt es das Autofasten. Oder es ist selbsterfahrungsmotiviert, also zum Beispiel das Handyfasten.
Aha, also dass man dann doch etwas tut, um den eigenen Horizont zu erweitern. Wie ist es denn mit diesem Gemeinschaftsgefühl? Ist dieser Verzicht auch ein Ritual, das gemeinschaftsbildend verstanden wird in der Religion?
Ja, unbedingt. Ein Beispiel dafür ist ja, als die Grünen über den Veggie Day debattierten, da konnten die Katholiken sagen, das haben wir längst. Am Freitag verzichten wir auf Fleisch und das schon seit Jahrhunderten. Also gemeinsamer Verzicht geht dann so weit, dass er sogar kulturprägend sein kann in den verschiedenen religiösen Kulturen. Bis dahin, dass es dann in den Kantinen wie beim HR-Casino bis heute freitags nur Fisch gibt. Aber auch die großen Verzichtszeiten, die Fastenzeit und der Ramadan sind kollektive Ereignisse. Und mir ist das mal relativ klar geworden, es ist kaum zu unterschätzen, was es für das Zusammengehörigkeitsgefühl der Muslime bedeutet, eben weltumspannend über alle Parteiungen hinweg einmal im Jahr wirklich dieses strenge Fasten zu durchleben und zu durchleiden. Das ist, glaube ich, für die Identität der muslimischen Gemeinschaft ungeheuer prägend.
Also Leid tatsächlich als ein wichtiger Bestandteil, dass es wehtun muss.
Ja, ich glaube, alle Aspekte des Verzichtes haben ja sozusagen eine Anti- Ego-Spitze. Mhm. Ich glaube, die Religionen kommen darin überein, dass sie sagen, der übersteigerte Egoismus ist letztlich das, was uns von den Menschen entfremdet, aber auch von Gott entfremdet. Und Verzichtsübungen sind immer Übungen, die sozusagen so eine Anti-Ego-Spitze haben. Das geht dann dahin, dass zum Beispiel auch in den Fastenzeiten dann ja das Almosengeben immer konstitutiver Bestandteil ist. Also beten, fasten und Almosen geben. Also die eigene Bedürftigkeit spüren im Verzicht, aber gleichzeitig auch damit die Sensibilität zu eröffnen für die Not des anderen und dann eben auch zu handeln.
Da kommen wir dann wieder auf die Vorweihnachtszeit. Da ist ja die Spendentradition besonders groß, auch von kirchlicher Seite. Wie ist das denn im Kloster? Es gibt ja so Rückzugsräume in kirchlicher Tradition, wo der Verzicht ganz exzessiv betrieben wird. Du hast da auch selbst Erfahrungen und bist ab und zu im Kloster. Wie ist das da?
Ja, da ist ja die klassische Form, die sogenannten Exerzitienformen, das sind die klassischen Übungen der stillen Tage. Da verzichtet man eben vor allen Dingen eben auch auf das Sprechen, darüber sich auszutauschen. Die Stille, der Verzicht auf das Reden, das ist da im Grunde so das wichtigste Vehikel, um zu sich selbst zu kommen. Wenn man schweigt, nimmt man innere Stimmen wahr. Alles, was da so in uns im Untergrund mitgeht, das darf dann auch mal zu Gehör kommen. Und die können dann aber auch irgendwann schweigen, diese inneren Stimmen. Und dann kann man eben wirklich sehr tiefgreifende Seinserfahrungen machen. Man kann auch sagen Gotteserfahrungen. Aber das geht eben wirklich nur, wenn man zeitweise verzichtet auf die Zerstreuung und eben auch auf die äußere Kommunikation, die uns ja immer sehr stark bindet. Und alles, was dann nicht diesem inneren Prozess dient, wie zum Beispiel die Gespräche mit einem Exerzitienbegleiter, das wird dann einfach weggelassen.
Also der Verzicht vielleicht auch, um dann den Genuss danach wieder größer zu machen?
Ja, es ist, glaube ich, eine Bewusstwerdung, die da geschieht. Es gibt das Wort von der heiligen Teresa von Avila, die sagt, wenn Fasten, dann Fasten, wenn Repun, dann Repun. Und man macht ja beim Verzicht auch die Erfahrung, mit wie wenig man auskommt. Es wird alles sehr elementar. Das Fasten bringt auch Spannung ins Leben. Im Kloster wird ja heute noch mindestens zweimal die Woche gefastet, mittwochs und freitags. Die Tage bekommen dadurch ein Gepräge. Und ich glaube, die Intensität des Genusses und die Intensität von Gefühlen überhaupt entsteht ja auch dann, wenn nicht immer alles gleich ist, wenn es diese Spannung gibt. Und diese geprägten Zeiten des Verzichtes und dann aber auch der Feier, die gehören zusammen, die machen das Leben spannend und auch interessant.
Entbehrungen in der Religion, die spirituelle Dimension des Verzichts. Vielen Dank, Klaus Hofmeister aus der HR Kirchenredaktion. Das war HR2 Kultur der Tag zur Imagepflege des häufig negativ gesehenen Verzichtens. Verzicht, das gönne ich mir. Sie können die Sendung auf hr2.de als Podcast abrufen oder in der ARD Audiothek oder Sie warten auf die Wiederholung in HR Info ab 22:05 Uhr. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.